Das nächste Erinnerungsbild, was ich habe, ist, wie er durch die Scheibe zielt mit letztlich einem Gewehr und dass sich da halt dann dieser Schuss löst, dieser laute Knall. Und dann ist diese Situation, die befremdlich ist, schlägt auf einmal um in Todesangst, in Panik.
Herzlich willkommen im Nachtcafé-Podcast Das wahre Leben. Ich bin Michael Steinbrecher und ich spreche heute mit Konrad Rösler. Am 9. Oktober 2019 plant der Attentäter Stefan B. mit einem selbstgebauten Waffen- und Sprengstoffarsenal in der Synagoge von Halle ein Massaker. Weil er mit der Erstürmung scheitert, führt ihn sein blinder Hass weiter durch die Stadt und sein nächstes Anschlagsziel ist ein Dönerimbiss, wo Konrad Rösler gerade auf seine Bestellung wartet. Für Konrad entscheidet die nächste halbe Stunde über Leben und Tod. Versteckt auf der Toilette schließt er mit seinem Leben ab und schickt letzte Zeilen in den Familienchat. Zum Glück überlebt er aber und ich freue mich, dass ich mit ihm sprechen kann. Erstmal herzlich willkommen, Herr Rösler.
Hallo.
Herr Rösler, was haben Sie denn in dieser Situation, über die wir heute ja in Ruhe sprechen, in den Familienchat geschrieben?
Oh, das war eine sehr kurze Nachricht. Ich habe nur geschrieben, ich liebe euch. Mhm. Und das war auch schon so als Abschiedsnachricht gedacht, ne? Das wurde auch so aufgefasst.
Ah, okay. Also es war nicht üblich, dass Sie sowas in den Chat schreiben, solche kurzen, ich habe euch lieb, ich liebe euch oder sowas. Das war außergewöhnlich.
Ja? Nö, da wird mehr Organisatorisches besprochen. Wann treffen wir uns zu einem Sonntags-Mittagsessen zum Beispiel? Oder schaut mal, wir waren hier und dort im Urlaub. Aber so emotionale Sachen werden nicht über Texte, sondern wenn dann von Angesicht zu Angesicht gebracht. Ja.
Und das heißt, Ihre Familie hat das auch so aufgenommen, haben Sie gerade angedeutet, dass es wie ein Abschied ist?
Ja, genau. Da hätte ich natürlich spezifischer werden können. Insofern hat das schon für Unruhe gesorgt bei meiner Familie. Für die Zeit, wo wir da nicht in Kontakt standen. Danach hat sich ja natürlich alles aufgeklärt. Aber ja.
Ist es richtig, dass Ihre Mutter auch dachte, dass Sie vielleicht vorhaben, Suizid zu begehen aufgrund dieser Nachricht?
Ja, weil sie ja nicht wusste, dass in Halle ein Anschlag ist und dass das eventuell so als Abschiedsnachricht gemeint war, ja.
Ja. Reden wir erstmal in Ruhe über die Situation vor diesem Tag und wie ihr Leben da ausgesehen hat. Ne? Sie haben in dieser Zeit bei der Bahn gearbeitet, haben in Halle gelebt. Wie ging's Ihnen denn? Wie ging's Ihnen in dieser Lebensphase?
Ich habe viel in den Tag hineingelebt, also mein Job schien damals noch sehr stabil zu sein. Mhm. Ich hatte angenehme Kollegen und habe meine Freizeit hauptsächlich mit Computerspielen verbracht und habe nicht wirklich drüber nachgedacht, geht's mir gut, geht's mir nicht gut. Ja, so war eigentlich die Situation. Im Nachhinein würde ich eigentlich sagen, dass mein Leben gar nicht so gut war zu der Zeit. Mhm. Aber in der Lebenssituation selber, ich würde sagen, ich war zufrieden.
Vielleicht haben Sie das ja auch als Zufriedenheit wahrgenommen, weil Sie ja auch schwierige Zeiten hinter sich hatten. Also Sie hatten eine ganze Zeit lang auch unter Angststörungen gelitten. Wie hatten die sich geäußert bei Ihnen?
Hauptsächlich in Form von Panikattacken. Das heißt, wenn ich zum Beispiel in einer Situation war, aus der man nicht einfach herauskommt, zum Beispiel wenn man im Zug sitzt von Halle nach Berlin, um dort die Familie zu besuchen, da hatte ich eine fiese Panikattacke oder wenn man in der Menschenmasse ist, zum Beispiel bei einer Demonstration, aber auch einfach nur, wenn man über den Marktplatz geht und dann auf einmal feststellt, oh, ich wüsste jetzt gar nicht, wie ich, ich bräuchte eine halbe Stunde oder eine Stunde, um wieder zu Hause zu sein im Safe Space, sag ich mal. Mhm. Da hat es dann einen übermannt wie so eine Welle. Man hat richtig gemerkt, so, oh, ich glaube, jetzt kommt eine Panikattacke und dann überrollt es einen.
Das heißt, Sie mussten eigentlich immer, ja, gewappnet sein ist gut gesagt. Man konnte sich ja oder Sie konnten sich ja wahrscheinlich nicht wappnen, weil sie dann irgendwann einfach da war. Gab es auch so Zeiten, in denen Sie gar nicht mehr aus dem Haus gegangen sind deswegen?
Ja, wenn wir jetzt von 2019 reden, ein paar Jahre zurück, 2014, 15 und 16, bin ich nur nachts eigentlich vor die Tür gegangen. Also wenn ich vor die Tür gehen musste, zum Beispiel zum Einkaufen, habe ich das halt letztlich eigentlich nur nachts gemacht.
Warum nachts?
Ich hatte, wir hatten einen 24-Stunden-Supermarkt, relativ nah bei uns dran. Und wenn ich in der Einkaufsschlange stand, freitags um 18 Uhr, da ist mir dann halt auch passiert, dass ich da eine Panikattacke bekommen habe. Man kommt irgendwie, natürlich könnte man jederzeit seinen Einkaufskorb stehen lassen und einfach aus dem Laden gehen. Aber die soziale Norm ist ja, sobald du dich anstellst und du deinen Wagen gepackt hast, mit was auch immer du essen möchtest, hast du da gefälligst auch stehen zu bleiben, bis du abkassiert worden bist. Genau, und wenn man nachts einkaufen geht, um 3 Uhr morgens, 4 Uhr morgens, dann hat man in der Regel keine Schlange.
Also da war ja ein Leidensdruck da, kann man schon sagen. Ne? Also wenn sie dann den Menschen gezielt aus dem Weg gegangen sind. Sie waren aber auch in Behandlung deswegen. Haben Sie gelernt, besser damit umzugehen? Haben Sie gelernt, damit in gewisser Weise zu leben?
Ja, genau. Also irgendwann war das dann halt an einem Punkt, wo ich so einen großen Leidensdruck hatte, dass ich meinen Bruder angerufen habe und habe gesagt, ey, du musst mich in eine Klinik fahren, mir geht's so schlecht, ich kann das so nicht mehr. Und im Juni oder Juli 2016 hatte ich dann einen längeren Therapieaufenthalt. Genau, da kriegt man Handwerkszeug an die Hand gelegt, um eben mit Panikattacken umzugehen. Man lernt sehr viel über seine Erkrankung und letztlich auch Medikamente helfen auch. Also am Anfang, oder viele Leute denken sich, oh, Psychopharmaka, das macht mich zu einem ganz anderen Menschen und haben Angst davor. Ich auch. Aber mir hat es jedenfalls sehr geholfen. Ich kann natürlich nur aus meiner eigenen Perspektive da sprechen.
Sie haben ja gerade auch erzählt, Ihre Familie kommt aus Berlin. Wie sind Sie denn nach Halle gekommen?
Na, ursprünglich war der Plan, mal zu studieren. Mein Bruder, der älter ist als ich, ist zum Studieren nach Halle gegangen. Den müssen Sie fragen, wie er darauf gekommen ist.
Ja, okay.
Ich glaube, die Martin-Luther-Universität hat einfach einen guten Ruf für das Jurastudium, was er gemacht hat. Und ich bin dann einfach meinem Bruder hinterhergezogen zum Studieren.
Sie haben ja dann Soziologie und Philosophie studiert. Das war aber nicht so das Richtige. Dann haben Sie eine Ausbildung zum Erzieher gemacht. Kann man sagen, Sie waren eine ganze Zeit lang einfach auch auf der Suche, wie so viele, nach Ihrem Weg?
Ja, ich weiß auch nicht, ob die Suche jetzt abgeschlossen ist, aber das so einen wirklich richtig straff gespannten roten Faden durch mein Leben habe ich nicht gefunden. Im Moment befinde ich mich in der Umschulung und hoffe, dass es das jetzt ist. Genau.
Wie sah denn Ihr Leben in Halle aus? Sie haben gesagt, das war aus damaliger Sicht zufrieden. Aus heutiger Sicht hatten Sie das Gefühl, es ging Ihnen gar nicht so gut. Haben Sie denn alleine gelebt? Waren Sie in einer WG? Hatten Sie irgendwie einen Freundeskreis? Sie haben gesagt, Sie haben viel gezockt. Also wie lief das so ab? Wie haben Sie sich da eingebunden gefühlt?
Mein Freundeskreis war klein. Das war für mich okay. Ich wollte ja eh nicht irgendwie jede Woche irgendwas Soziales machen. Ja, genau, ich habe in einer WG gelebt. Nette Menschen auch. Also, ich meine, ich bin jetzt froh, nicht mehr in einer WG zu leben. Es ist auch schön, alleine leben zu können. Ja, aber die hauptsächliche Freizeitgestaltung bei mir bestand tatsächlich aus Zocken. Da fühlt man sich in der Situation okay mit. Aber dann sieht man, oh, man hätte auch mehr Zeit mit anderen Hobbys verbringen können. Man hätte eventuell eine Partnerin finden können und auch diesen Aspekt des Lebens irgendwie genießen können. Und ich habe halt viele Aspekte einfach nicht wahrgenommen oder habe denen keine hohe Priorität eingeräumt. Ja.
Wie oft waren Sie denn in dem Dönerimbiss, wo dann das Attentat stattgefunden hat? Also war das zufällig, dass Sie da mal vorbeigekommen sind oder waren Sie regelmäßiger da?
Ich war sehr regelmäßig da. Also ich würde sagen, mindestens einmal alle 2 Wochen, aber häufiger auch mal 2 oder 3 Mal in der Woche.
Kannten Sie also die Leute, die dort waren, die dort gearbeitet haben oder auch andere, die da häufiger hingegangen sind?
Die Mitarbeiter kannte ich alle vom Gesicht her. Und auch man hat sich begrüßt und zwar auf jeden Fall immer freundlich, aber trotzdem, auch wenn man Stammgast ist, stellt man sich da irgendwie nicht mit Namen vor und fragt, na, wie geht's der Familie oder so. Also man hat schon über Urlaub gesprochen oder die Schicht, die man gerade hatte, dass man jetzt spät sich was zu essen holt oder früh.
Was sie nicht wussten, der 27-jährige Attentäter Stefan B., ein Antisemit und Ausländerfeind, hatte über mehrere Monate einen Anschlag auf die Synagoge in Halle geplant, hatte Waffen gebaut, die Synagoge ausspioniert und den Anschlag hatte er für den höchsten jüdischen Feiertag Yom Kippur geplant. Zum Tatzeitpunkt befanden sich in der Synagoge 51 Menschen und der Attentäter hatte dann vor der Synagoge einen Sprengsatz gezündet, warf mehrere Molotow-Cocktails über die Mauer. Die Erstürmung der Synagoge ist ihm jedoch nicht gelungen. Und als er von einer Passantin angesprochen wurde, schoss er ihr in den Rücken, nachdem er sie entmenschlichend beleidigt hatte. Seine Taten streamte er die ganze Zeit live ins Internet, begleitet von rechter Musik. Und weil ihm die Erstürmung der Synagoge nicht gelungen war, hat ihn sein Vernichtungswille weiter durch die Stadt geführt und sein nächstes Ziel war dann genau dieser Kiezdöner. In welcher Situation haben Sie Notiz von ihm genommen?
Also ich hatte meine Bestellung abgegeben, stand am Tresen, weil die Zubereitung von einem Döner ja in der Regel nicht lange dauert. Hab halt dort aus der Front rausgeschaut, aus der Tür und da habe ich ihn gesehen und war natürlich sofort verwirrt, dass da jemand mit Helm und Sturmmaske und total martialisch gekleidet ist. Da ist aber noch keine Beunruhigung da und auch als er die Granate geworfen hat, die ich für einen Böller gehalten habe, hatte ich keine Todesangst, sondern dachte mir, das ist jemand, der unbedingt aufmerksam braucht und auch irgendwo asozial, das zu machen. Dieser Sprengsatz ging hoch, allerdings nur der Zünder, also das weiß ich erst im Nachhinein, dass nur der Zünder hochgegangen ist und nicht die Granate als solche. Genau, also da war ich erstmal noch so in einem, wie kann man so asozial sein, waren letztlich meine Gedanken.
Aber Sie haben ja gesagt, da war noch keine Angst um das eigene Leben da oder sowas, kein Gefühl von persönlicher Bedrohung, auch wenn das natürlich höchst ungewöhnlich ist, so einen Typen da zu sehen. Wie ging es dann weiter?
Das nächste Erinnerungsbild, was ich habe, ist, wie er durch die Scheibe zielt, mit letztlich einem Gewehr, und dass sich da halt dann dieser Schuss löst, dieser laute Knall. Und dann ist diese Situation, die befremdlich ist, schlägt auf einmal um in Todesangst, in Panik, in oh, das ist, auf einmal geht es irgendwie um alles. Man hat gar nicht die Zeit, um das irgendwie rational einzuordnen. Man ist da sehr in dem Moment und in dem Moment der Angst und guckt einfach nur, wie man wegkommt von der Situation. Also für mich war Flucht erstmal das, was ich machen wollte.
Mhm. Wohin? Also welche Möglichkeit gab es da? Wo konnten Sie hin?
Die Vordertür war natürlich ausgeschlossen. Mhm. Da war ja der Angreifer. Und nach hinten kannte ich den Laden nicht. Also es gab zwei Treppenaufgänge. Mhm. Den einen Treppenaufgang, den rechten, habe ich immer für eine Küche gehalten oder zumindest dort, wo Lebensmittel zubereitet werden. Und der linke Treppenaufgang, dachte ich, na, da werden vielleicht eine Kundentoilette sein, vielleicht ein Lagerraum. Aber ich habe keine Ahnung, ob es irgendwo einen Hinterausgang gibt. Diese beiden Treppenaufgänge sind verbunden mit einem kleinen Gang. Und in diesem kleinen Gang habe ich mich versteckt und habe erstmal geschaut. Also ich weiß gar nicht, wie lange ich da war, ob ich da eine Minute war oder 5 oder 30 Sekunden. Jedenfalls nicht besonders lange.
Und nur, dass ich mir das vorstellen kann, wie viele Menschen waren denn da und wo waren die anderen alle?
Ich hatte mitbekommen, dass neben mir, als ich noch meine Bestellung aufgegeben hatte, war ein älterer Herr. Den hatte ich mitbekommen und dass noch zwei andere in dem Laden saßen und gegessen haben, habe ich auch so halb mitbekommen. Das war nicht ungewöhnlich, weil es war Mittagszeit.
Und dann waren Sie in diesem Flur, aber erstmal alleine, dort, wo Sie ausgeharrt haben?
Nee, tatsächlich mit dem älteren Herrn.
Ah, okay.
Und er hatte auch sein Handy draußen und ob er mich das gefragt hat oder sich das gefragt hat, weiß ich gar nicht. Sowas wie, jetzt muss man ja die 110 anrufen oder den Notruf anrufen, irgendwie sowas in der Richtung. Ich meine, dass ich gesagt habe, ja, gute Idee oder ja. Ich habe auch Bewegung wahrgenommen, dass dann Leute in das, was ich für einen Lagerraum gehalten habe, also den linken Aufgang, dass dort Leute nach hinten gehen. Ich habe dann nochmal runtergeschaut in den Ladenbereich und hinter der Theke war einer der Mitarbeiter, der mir das Zeichen gibt, um still zu sein, ja, den Zeigefinger auf den Lippen und auch total angsterfüllt geschaut hat. Mhm. Und dann war der ältere Herr auf einmal nicht mehr neben mir und ich hatte ganz klar den Gedanken, wenn du jetzt auch in diesen Lagerraum gehst und dort gibt es nicht die Möglichkeit rauszukommen, dann werden dort alle erschossen, die dort sind. Ja, also das wirkte für mich wie keine Option und es ist noch eine Tür dort gewesen und die war auch nur angelehnt. Das war eine kleine, sehr, sehr kleine Toilette und da habe ich mich dann erstmal zurückgezogen in der Hoffnung, naja, wenn die, ich rede im Plural, weil ich irgendwie zu dem Zeitpunkt dachte, es sind mehrere Angreifer, auch wenn ich nie mehr als einen gesehen habe, logischerweise. Mhm. Wenn die hier fertig sind, dann haben sie vielleicht diese kleine Toilette übersehen und genau, das war so der Gedanke.
Und wenn sie diese Situation, also nur damit ich mir das vorstellen kann, konnte man die Toilette abschließen? Gab es dann Fenster? Konnte man da vielleicht irgendwie raus? Also wie war die Situation da ganz konkret dann?
Nein, die Toilette hatte kein Fenster, es war einfach nur ein kleiner Raum. Mhm. Ja, ich hätte sie vermutlich abschließen können mit einem dicken, schweren Schlüssel, aber das wirkte für mich so wie ein Schloss, dass wenn man den Schlüssel dreht, dass es so ein sehr lautes Schnappgeräusch gibt.
Ah, und dann machen sie auf sich aufmerksam quasi. Mhm.
Dann mache ich auf mich aufmerksam. Mhm. Die Türklinke drinne war leider abgebrochen. Das heißt, ich musste die Tür zuhalten. Also wenn man die Tür nicht abgeschlossen hat, dann hing die auch einfach nur in den Angeln. Also dann hat auch nicht der Schnapper die Tür zugehalten, sondern man musste sie entweder abschließen, damit sie zubleibt, oder so wie ich es getan habe, die Tür festhalten an dem Rest der Türklinke, um den geschlossenen Eindruck zu vermitteln. Mhm.
Jetzt stelle ich mir das vor, Sie sind in diesen anderen Raum nicht gegangen, wo die anderen waren, weil Sie dachten, das ist keine Option. Sie sind jetzt in diesem Raum drin, halten die Tür zu, wagen es nicht, den Schlüssel rumzudrehen, weil er Geräusche machen kann. Welche Gedanken sind Ihnen dann durch den Kopf gegangen? Natürlich nur, falls Sie die auch wieder zurückholen wollen und können.
Also ich hatte sehr schnell den Gedanken, das war die falsche Idee, sich hier drin zu verstecken. Aber weil ich ja nicht wusste, wie es draußen aussieht, was draußen passiert, ich kann jetzt auch nicht raus. So, es könnte direkt jemand vor der Tür stehen oder in diesem kleinen Gang. Jetzt habe ich eine Entscheidung getroffen. Es war auf jeden Fall die falsche Entscheidung, aber da kam dann auch ganz klar der Gedanke, das wird es vermutlich gewesen sein. Draußen war es immer noch laut, also immer noch irgendwie Schüsse, wenn auch nicht regelmäßig, laute Geräusche, Rufe. Ich konnte das alles nicht so wirklich zuordnen. Also die Schüsse und die lauten Geräusche schon, aber die Stimmen halt nicht. Mhm. Ob es auch mehrere Stimmen waren oder nicht, es war alles sehr diffus, weil es natürlich eine halbe Etage unter mir passiert ist, also ne, diesen Treppenaufgang runter und nochmal durch eine Tür.
Sie haben ja dann die Nachricht in den Familienchat irgendwann geschrieben. Hat Ihre Familie eigentlich gleich zurückgeschrieben oder wie lief das ab?
Ich habe gedacht, oh, ich schreibe jetzt der Familie und als ich dann mein Handy rausgenommen habe, dachte ich mir, ich werde das jetzt mal auf stumm schellen. Mhm. Direkt im Anschluss, nachdem ich die Nachricht geschrieben habe, habe ich den Notruf angerufen.
Ah, okay. Also das heißt, Sie haben telefoniert dann aus der Toilette?
Ja.
Haben 110 angerufen? Wie sind diese Gespräche gelaufen?
Ich habe zweimal den Notruf angerufen. Mhm. Beim ersten Anruf hatte ich jemanden dran und sie sagte dann zu mir, ja, wir wissen Bescheid, dass es dort was gibt. Also ich habe gesagt, ich bin hier in der Ludwig-Wucherer Straße und hier wird rumgeballert und wie sowas. Und sie so, ja, wir wissen Bescheid und Einsatzkräfte sind auch schon vor Ort oder auf dem Weg. Halten Sie sich weiter versteckt. Ich weiß nicht, vielleicht hatten die da sehr viel zu tun, weil sehr viele Anrufe reinkamen. Jedenfalls hat sie dann das Gespräch beendet mit auf Wiederhören. In der Situation war das für mich so surreal und jemanden auf Wiederhören zu sagen, bedeutet ja, dass die Person dann irgendwann nochmal in der Lage ist, einen Anruf zu tätigen. Und ich war mir halt eben ziemlich sicher, dass das mein letztes Telefonat ist, was ich jemals führen werde. Hm. Auch noch in der Situation, auch mit der Versicherung, dass Einsatzkräfte vor Ort sind und so weiter. Ja, das fand ich ganz schön merkwürdig. Ich glaube nicht, dass das beabsichtigt war. Ja, also das ist einfach nur in der Situation hatte das so einen Galgenhumor fast schon.
Wenn ich mir das vorstelle, Sie haben da gehockt, Sie haben die Tür zugehalten, Sie haben Stimmen gehört, Sie haben Schüsse gehört, Sie haben irgendwann den Eindruck gehabt, jetzt wird es stiller. Was hatten Sie denn für ein Zeitgefühl? Also wie lange dachten Sie, sind Sie schon in dieser kleinen Toilette?
Länger als es tatsächlich war. Also ich habe nicht gedacht, dass es Stunden waren, aber ich hätte schon gedacht, naja, eine Stunde wirst du jetzt hier schon drin gewesen sein. Mhm. Im Nachhinein, glaube ich, war es etwas weniger als eine halbe Stunde. Pi mal Daumen.
Und wie war es dann, als die Polizei kam oder als sich wieder jemand genähert hat?
Also ich habe dann noch ein zweites Mal den Notruf angerufen. Nach wie vor sehr leise, sehr flüsternd. Und am anderen Ende hieß es dann nur, ich kann sie nicht verstehen. Reden Sie bitte lauter. Und ich denke mir so, nee, ich kann nicht lauter reden. Ich will nicht lauter reden. Und dieses Gespräch wird dann unterbrochen, sage ich mal, von Rufen mit, hier ist die Polizei, das ist sicher, schau mal da. Also, was man eventuell auch aus dem Fernsehen kennt, wenn Polizisten eine Örtlichkeit sichern. Und in meinem Kopf war so zwei Möglichkeiten. Entweder es ist die Polizei, das ist gut, aber zu sagen, dass man die Polizei ist, kann eigentlich auch jeder. Und wenn du dich jetzt quasi zu erkennen gibst, wo du bist und das ist nicht die Polizei, dann war's das. Aber wenn es die Polizei ist und du dich nicht muckst und die erschrecken sich, wenn sie dich sehen oder was auch immer oder halten dich für irgendeinen Angreifer, dann schießen die dich vielleicht über den Haufen. Und das wäre ja nun wirklich richtig bescheuert, woraufhin ich dann auch gesagt habe, ja, hier bin ich, ich bin hier auf der Toilette, ja, und dann kommen die Schritte näher, es sind auf jeden Fall mehrere Personen, die vor der Tür sind, dann wird auch gesagt, sie machen die Tür nicht auf, wir machen die Tür auf und sie stehen dahinter mit erhobenen Händen oder sie haben schon die Hände oben, wenn wir die Tür aufmachen, irgendwie sowas in der Richtung. Und da hatte ich noch das Handy in der Hand von dem Telefonat mit dem Polizisten, also von dem Notruf. Die machen dann die Tür sehr schnell auf. Ich schaue in einen Gewehrlauf, sehe mehrere Menschen in Uniformen und auf der Schulter von einem sehe ich eine Insignie, die nach Polizei aussieht oder Insignie Polizei Sachsen-Anhalt, irgendwie sowas in der Richtung. Jedenfalls offizieller oder als der Angreifer, der war ja nur paramilitärisch angezogen. Und da dachte ich mir, okay, jetzt hast du es geschafft, jetzt ist alles, also da war ich so erleichtert in dem Moment. Ich glaube, ich habe auch gesagt, Gott sei Dank seid ihr es.
Und wie ging es dann weiter? Also Sie hatten bis dahin ja zwar Schüsse gehört, aber Sie wussten ja auch nicht, ist jemand verletzt, ist jemand verstorben, ist jemand getötet worden? Wie ging es dann weiter? Sind Sie dann durch den Laden raus? Hat Sie da jemand in Empfang genommen oder wie war dann die Situation für Sie?
Genau, also einer der Polizisten hat mich rausgebracht und ich weiß bis heute nicht, ob er sich absichtlich so positioniert hat, dass er zwischen mir und Kevin war. Das weiß ich nicht, aber ich habe Kevin jedenfalls beim Rausgehen nicht gesehen.
Der ermordet wurde vom Attentäter, ja.
Genau. Draußen habe ich dann erstmal einen Atemzug frischer Hallenser Stadtluft genommen. Nee, aber es war tatsächlich ein einschneidender Moment, da wieder an der frischen Luft zu sein und sich zu denken, wow, es ist geschafft. Und draußen sehe ich dann auch denselben Mitarbeiter, der mir das Zeichen für Stille gegeben hat und den älteren Herrn, der neben mir in diesem Durchgang war. Zu denen bin ich dann auch hingegangen, bin dem Mitarbeiter auch in die Arme gefallen. Und da dachte ich mir, oh, es haben alle geschafft. Ne? Alle sind irgendwie rausgekommen. Also für mich war das ein ganz, ganz fröhlicher Moment, bis dann jemand meinte, boah, du siehst voll blass aus, setz dich erstmal hin. Und das habe ich dann auch gemacht, war alleine dort, weil dann die Polizei angefangen hat, den Bereich abzusperren. Und alle anderen waren dann halt außerhalb dieser Absperrung und ich innerhalb.
Und wie ging es Ihnen körperlich? Also ich stelle mir vor, nach dieser halben Stunde Ausnahmezustand, Anspannung, Ja, war das eine spürbare Erleichterung oder ja, war es wie ein Schock, der sich im Nachhinein nochmal eingestellt hat? Wie haben Sie das empfunden?
Ich habe mich ziemlich leer gefühlt, als ich auf dieser Bank saß. Zum einen war ich natürlich glücklich, dass ich das überlebt habe, aber vor allem habe ich da wirklich an nichts gedacht und habe einfach nur dem Treiben zugeschaut. Ich habe mich zittrig gefühlt, als ich aus dem Laden rausgegangen bin, weswegen auch Leute vielleicht gesagt haben, boah, du siehst aber blass aus. Ich war mit Sicherheit noch in Schock.
Und wann haben Sie erfahren, dass der Attentäter auch in dem Imbiss kaltblütig jemanden getötet hat, ermordet hat?
Genau da, als ich dann nämlich zu den anderen gestoßen bin, zu den anderen nicht nur Schaulustigen, sondern auch Zeugen und Betroffenen, da wurde mir das dann gesagt, dass jemand im Laden erschossen worden ist.
Wann haben Sie Ihre Familie informiert über das, was war, die ja immer noch dachten, Sie haben sich verabschiedet?
In dem Moment, also nachdem ich von der Bank aufgestanden bin, darüber informiert worden bin, dass jemand im Laden gestorben ist. Ich glaube, direkt im Anschluss habe ich dann mit meiner Familie noch telefonieren können.
Und wie ging der Tag dann für Sie weiter? Also spontan war da Erleichterung. Sie dachten, puh, ich sehe wieder den alten Mann, ich sehe den Mitarbeiter, alle haben es geschafft. Jetzt haben Sie erfahren, da ist jemand ums Leben gekommen. Wie ging Ihr Tag dann weiter?
Ich hatte irgendwie nicht das Gefühl, dass ich mit Freunden oder Familie sprechen wollte. Das war ja alles noch sehr wuselig dort. Und dann habe ich mich dort auf die Treppen eines asiatischen Restaurants gesetzt und einfach weiter zugeschaut, bis irgendwann ein Feuerwehr- oder Erste-Hilfe, ein junger Mann auf mich zukam. Der hat so das erste Mal so irgendwie seelsorgerisch mit mir gesprochen. Und das hat sich richtig gut angefühlt, mit jemandem, der professionell ist, zu dem ich keine emotionale Beziehung habe, dass der mir zugehört hat und dass der mit mir gesprochen hat. Aber leider wurde der dann abbeordert, der musste dann Dienst irgendwo anders führen. Also habe ich dann wieder nur da gesessen und habe weiter zugeschaut.
Ich meine, der Attentäter war währenddessen ja mit seinem Auto geflüchtet, auch unterwegs, gefährdete er weiter Menschen auf einem Privatgrundstück, hat er dann von einem 51-Jährigen dessen Autoschlüssel gefordert, um mit dem Auto zu flüchten, und als der sich geweigert hat, hat er ihn und seine Ehefrau mit Schüssen schwer verletzt. In einer nahegelegenen Autowerkstatt kam er dann schließlich zu seinem Fluchtfahrzeug. Und erst später, also am frühen Abend, gelang es dann der Polizei, den Attentäter auch festzunehmen. Haben Sie von all dem an diesem Tag dann noch was mitbekommen?
Also ich habe schon die Nachrichten verfolgt an dem Tag. Bin abends auch zu einer Gedenkveranstaltung auf dem Marktplatz gegangen. Also es war schon Thema der Stadt. Also doch, man hat es mitbekommen, ja.
Wie haben Sie diese Veranstaltung in Erinnerung? Hat die Ihnen auch gut getan, wie die Gespräche, die Sie vorher geführt hatten?
Gut getan, weiß ich nicht. Ich finde es immer, wenn sowas Schreckliches passiert und danach hat man häufig Gedenkveranstaltungen. Diese Form der Solidarität finde ich sehr wichtig, dass Leute das machen und da zusammenkommen. Für mich war der Abend insofern wichtig, weil ich da das erste Mal Kontakt hatte mit der mobilen Opferberatung, die an mich herangetreten sind. Und mit denen ich danach über die nächsten Jahre bis heute noch in Kontakt stehe, die die größte Schütze waren neben meiner Familie.
Wenn ich mir das vorstelle, was Sie da an diesem Tag für Bilder im Kopf hatten, konnten Sie denn schlafen in der Nacht oder ging das wie so ein Kopfkino immer wieder von vorne los?
Ich war mir super sicher, an dem Nachmittag schon, oh, jetzt wirst du die nächsten Wochen, Monate nicht schlafen können und wirst Albträume haben und deine Angststörungen kommen wieder zurück. Und das ist nicht passiert. Gar nicht. Ich habe keinen einzigen Albtraum von dem Tag selber gehabt. Ich hatte einmal eine Panikattacke, allerdings, ich glaube, mehr als ein Jahr später hatte ich mal eine Panikattacke, wo ich einen direkten Bezug zu dem 9. Oktober habe. Aber ansonsten hat es mich nicht traumatisiert, ne?
Hat Sie das selbst überrascht, dass es Sie nicht so aus der Bahn geworfen hat, wie Sie vermutet haben, spontan nach dieser Erfahrung?
Es überrascht mich nicht nur, ich hatte auch ein bisschen Schuldgefühle deswegen, weil ich mir dachte, nee, das anderen Leuten geht's richtig schlecht damit und dir müsste es auch schlecht damit gehen. Und ich weiß, dass es eine negative Erinnerung ist und es ist auch für mich eine negative Erinnerung. Aber warum wirft es mich nicht aus der Bahn? Warum habe ich keine Albträume? Ist irgendwas falsch mit mir? Genau, also diese Gefühle hatte ich schon. Inzwischen habe ich diese Gefühle, konnte ich die ablegen. Ich finde es nach wie vor ein bisschen merkwürdig, aber da kann ich eigentlich nur glücklich sein, dass es eben nicht dazu gekommen ist.
Also sie braucht noch gar keine Antworten auf die Fragen in gewisser Weise, die sie sich da gestellt haben. Na, auf diese Fragen, warum fühle ich das nicht? Warum, ja, also da brauchten sie gar keine Antworten, sondern sie sind heute einfach froh, dass es so ist, wie es ist.
Ich habe halt eine eigene Antwort mir irgendwann zusammengebastelt, wie wahr oder falsch die ist, muss jeder, also ich halte sie für nicht unwahrscheinlich. Ich habe Psychotraining gehabt, ne? Also es nannte sich Psychoedukation, wenn man über seine Krankheit, in meinem Fall Angststörungen, Sachen lernt. Und in der Situation, in der ich da auf der Toilette war, war das ja letztlich wie eine Panikattacke. Und ich bin da auch mit den Techniken, die ich in der Therapie gelernt hatte, bin ich an diese Panikattacke rangegangen und konnte die damit irgendwie für mich runterspielen. Und dadurch, dass ich schon vorher Panikattacken erlebt hatte, konnte ich das quasi einordnen in meiner Erinnerung, dass das eine von vielen Panikattacken war. Wahrscheinlich die einzig gerechtfertigte Panikattacke, ohne dass Panikattacken Rechtfertigung bedürfen, aber.
Also Ihr erlernter Umgang mit Angststörungen hat dazu geführt, dass Sie nicht nochmal neue entwickelt haben, dass Sie nicht aus der Bahn geworfen wurden. Es klingt eigentlich logisch, also klingt nachvollziehbar, finde ich.
Finde ich auch.
Ja, Sie waren dann auch Nebenkläger im Prozess gegen den Attentäter. Hatten Sie das von vornherein vor?
Nein, gar nicht. Ich war mir sicher, dass ich den Prozess verfolgen würde. Und ich war mir sicher, dass ich im Prozess als Zeuge geladen werde. Und die Idee wurde von außen an mich herangetragen, dass die Betroffenen im Dönerladen und die Betroffenen in der Synagoge gemeinsam zusammenstehen und alle in die Nebenklage gehen oder viele davon in die Nebenklage gehen, um eine gemeinsame Front zu zeigen, aber auch um Akteneinsicht zu haben, um mitreden können in dem Prozess, weil die politische Dimension war für viele Betroffene sehr, sehr wichtig. Die sollte auch zur Geltung gebracht werden. Und da habe ich gedacht, ja, da bin ich Teil davon, das klingt gut. Habe dann aber gesagt, ich habe kein Geld, um mir das zu leisten, die Gerichtskosten werden übernommen, also das musste nichts bezahlen für. Da habe ich gesagt, ja, okay, dann mache ich das.
Und waren Sie auch bei dem Prozess dann dabei?
Nur zu meiner Zeugenaussage. Das hat mir, um ehrlich zu sein, gereicht. Das ist ein sehr voller Raum gewesen und auch wenn ich nicht mehr so stark unter meinen Angststörungen leide, waren da sehr viele Trigger dort vorhanden. Die ganzen uniformierten Polizisten haben mich nervös gemacht. Es waren sehr, sehr viele Leute dort. Und sobald man einmal drinne ist, kann man nicht einfach so wieder rausgehen. Also ne, mit den ganzen Checkpoints und so, die es dort gab. Das war nicht die angenehmste Situation. Aber für die Zeugenaussage war ich dort.
Das Gericht hat den Attentäter ja dann wegen zweifachen Mordes und versuchten Mordes in 64 Fällen zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt. Es stellte eine besondere Schwere der Schuld fest. Und bei der Urteilsverkündung hat der Anwalt der Nebenkläger dann eine von Ihnen verfasste Stellungnahme der Opfer verlesen. In Ihrer Stellungnahme schreiben Sie dann unter anderem, Zitat jetzt, nur die Handlungen eines Menschen lassen Bewertung zu und deine Handlungen, also mit Perspektive auf den Attentäter, lassen uns wie folgt urteilen. Du darfst nicht Teil von unserer Gesellschaft sein. Wir schließen dich aus. Wir wollen deinen Hass nicht teilen. Wir trauern geschlossen um die Opfer deiner Ideologie, aber wir lassen uns nicht auf dein Niveau herab. Wir gestehen dir die Rechte zu, die du anderen verweigern willst. Du hast das Recht zu leben, nur nicht mehr mit uns. Du wirst viel Zeit haben, über dich und deine Ideologien nachzudenken. Du wirst deine Taten verarbeiten müssen. Ich hoffe ernsthaft, dass du es bereuen wirst, was du getan hast. dass du bereuen wirst, nicht mehr Teil von uns sein zu dürfen. Und dieser Prozess hat gezeigt, welche Ideale wir in unserer Gesellschaft leben wollen. Daher danke ich allen, die den Betroffenen ihre Kraft und Zeit geschenkt haben. Das ist jetzt nur ein Teil von dem, was Sie geschrieben haben, aber wie wichtig war Ihnen, das auch so zu schreiben und auch in so einer Situation in diesem Prozess verlesen zu lassen?
Ich hatte eigentlich schon die Hoffnung, dass er das hört, aber bin mir nach wie vor sicher, dass wird entweder Zeit brauchen oder nie passieren, dass diese Worte bei ihm ankommen, so wie sie gemeint sind. Deswegen ist es wichtig, dass sie öffentlich verlesen worden sind und auch gedruckt worden sind. Ich hatte schon das Gefühl, dass ich damit zum Ausdruck bringen konnte, wie wir als Nebenkläger und hoffentlich Großteile unserer Gesellschaft über solche Taten denken.
Wie wütend sind Sie immer noch auf ihn und diese Ideologie?
In meinem Alltag denke ich zum Glück nicht durchgängig an den 9. Oktober. Wenn ich daran denke, bin ich sehr, sehr wütend auf ihn und mache mir Sorgen, was seine Ideologie angeht, wie weit sie verbreitet ist. Und das macht mir dann gerade auch aus gegebenem Anlass, ne, macht mir auch einfach Angst, was die Zukunft bringt in diesem Land.
Wie wichtig ist es Ihnen, dass wir auch an diese politische Dimension des Anschlags immer wieder erinnern? Auch deswegen, weil Sie gesagt haben, aus gegebenem Anlass?
Das ist die wichtigste Konsequenz, die wir daraus ziehen können, dass eben diese Ideologien und dieser Hass zu Gewalt führen und zu Todesopfern und zu Leuten, die verletzt werden. Das ist eine logische Konsequenz aus seinem Fremdenhass, aus seinem Antisemitismus. Das passiert, wenn man diese Ideologien in sich hineinlässt.
Sie haben ja gesagt, Sie waren damals in Halle nachträglich. Ja, ging es Ihnen vielleicht gar nicht so gut, wie Sie dachten. Wie geht's Ihnen denn heute? Angedeutet haben Sie, dass Sie immer noch nicht ganz sicher sind, ob Ihre Suche beendet ist nach Ihrem Weg. Aber wie geht's Ihnen heute? Beschreiben Sie das mal.
Genau, also direkt im Anschluss nach dem Attentat habe ich mir gedacht, oh, du verplemperst ganz schön deine Lebenszeit und habe dann versucht, sozialere Hobbys zu finden. Ich zocke nach wie vor noch, aber halt eben nicht mehr so viel wie damals. Mhm. Ich habe mich dann auch auf Partnersuche begeben, genau, und habe versucht, ein bisschen voller das Leben zu genießen. Das mache ich auch bis heute noch. Und insofern, diesbezüglich geht es mir sehr gut und dann bin ich vor gar nicht so langer Zeit Onkel geworden und dann kam die Idee auf, ob ich nicht auch wieder zurück nach Berlin kann. Also große Teile meiner Familie leben in Berlin und dann dachte ich mir, ja, ich habe jetzt lang genug in Halle gelebt, Neustart in Berlin klingt doch gar nicht so schlecht. Genau, und insofern, da bin ich gerade, fühle ich mich sehr gut mit.
Wie sieht es beruflich denn jetzt bei Ihnen aus? Heute?
Ich habe ja in Halle letztlich durchgängig irgendwelche Jobs gemacht und bin da hin und her gesprungen. Wie gesagt, kein besonders gespannter roter Faden. Und als ich jetzt letztes Jahr, also praktisch vor einem Jahr zurück nach Berlin gekommen bin, hatte ich dann ein längeres Gespräch mit einer Sachbearbeiterin vom Jobcenter. Und da war dann die Frage, na, wollen Sie so weitermachen? Immer wieder Jobs wechseln und oder wollen sie doch nochmal eventuell sich umschulen lassen? Und auf das Angebot bin ich eingegangen, lass mich derzeit umschulen, um später in der Verwaltung im öffentlichen Dienst zu arbeiten.
Wie sieht es denn ansonsten in Ihrem Leben aus? Also haben Sie ab und an noch Kontakt zu anderen Nebenklägerinnen und Nebenklägern, zu Menschen, die Ähnliches erlebt haben, die damals in Halle dabei waren? Oder ist das eher ein Teil der Vergangenheit, was jetzt Ihr Leben angeht?
Ich hatte aufgrund des 5. Jahrestages wieder viel Kontakt mit der mobilen Opferberatung und dann war ich auch in Halle und habe dort Menschen gesehen, die ich dann schon seit Jahren nicht mehr gesehen hatte, die mit dem Tag verknüpft sind, genau wie ich. Aber in meinem Alltag habe ich sehr wenig Kontakt aufrechterhalten. Am Anfang war das gar keine bewusste Entscheidung, das nicht zu tun. Inzwischen ist es eine bewusste Entscheidung.
Weil?
Aber nicht, weil ich den Kontakt ablehne oder so, sondern einfach nur, ich glaube, an Tagen, wo ich nicht über den Anschlag nachdenke, geht's mir besser als an Tagen, wo ich drüber nachdenke. Und ich habe die Vermutung, dass es anderen auch so gehen könnte. Aber prinzipiell immer, wenn ich dann doch Kontakt gerade mit der mobilen Opferberatung habe, ist das eigentlich immer auch was Schönes.
Wie dankbar sind Sie den Menschen, die neben der Familie eine Stütze für Sie waren, also auch der mobilen Opferberatung?
Ja, also ich wüsste nicht, wie ich das alles hätte handeln sollen. Die haben organisatorisch alles im Hintergrund übernommen. Zum Beispiel einen Anwalt für die Nebenklage muss man ja auch irgendwie herbekommen. Und also ich habe keinen Kontakt zu Anwälten, die sich mit sowas beschäftigen würden. Insofern, das war richtig gut, aber auch einfach, die hatten immer ein offenes Ohr und die setzten sich auch einfach für die richtige Sache ein. Also haben sie schon in der Vergangenheit und machen sie mit Sicherheit immer noch und werden sie auch noch in der Zukunft tun. Und jeder einzelne Mensch, der dort arbeitet, war voller Empathie und war eine große Hilfe. Um die Frage zu beantworten, ich bin sehr, sehr dankbar. Und auch dankbar für den Anwalt, der mich vertreten hat, Sebastian Schamer, der auch schon bei den NSU-Prozessen gearbeitet hat. Ebenfalls sehr professionell und auch sehr empathisch.
Und wenn Sie heute alles zusammennehmen, ich frage das immer am Ende dieses Podcasts, was ist Ihnen heute wichtig im Leben?
Das ist aber eine offene Frage.
Ja, bewusst offen, ja.
Was ist mir wichtig im Leben? Zufriedenheit, wenn ich es mit einem Wort beantworten müsste. Und die Nähe zu Menschen, die mir wichtig sind. Meine Familie, meine Freunde, meine Freundin, auch meine Mitkommilitonen sind mir auch sehr wichtig. Sie hatten vorhin aus meiner Rede zitiert.
Ja.
Und der Punkt, wo ich dann ihm sage, du bist nicht mehr Teil von unserer Gesellschaft, wir wollen dich nicht, aber ich genieße es in vollen Zügen, in der Gesellschaft zu leben, die ich mir auch aussuche. Und da kann man schon glücklich sein, wenn man irgendwie ein Umfeld hat, was vielleicht ähnlich denkt wie man selber und einem Rückhalt gibt. Ja.
Vielen Dank, Herr Rösler. Und gerade auch dafür, dass Sie die Erinnerung an dieses Attentat wachhalten. Und Ihnen weiterhin einfach alles Gute.
Vielen Dank, auch das wünsche ich Ihnen.
Vielen Dank und vielen Dank auch an Sie fürs Zuhören. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, erzählen Sie gern anderen davon und empfehlen Sie uns weiter. Und wenn Sie Gespräche und die intensive Auseinandersetzung mit einem Thema mögen, dann habe ich eine Podcast-Empfehlung für Sie. WDR5, das philosophische Radio. In dem Philosophie-Podcast spricht Jürgen Wiebeke offen und konstruktiv mit Philosophen, mit Fachleuten, Denkerinnen über philosophische und grundsätzlichere Fragen unserer Zeit. Jeden Montag gibt's ein neues Thema in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Bis bald in Ihrem Nachtcafé-Podcast Das wahre Leben. Ich bin Michael Steinbrecher. Wir hören uns.